Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir bei dir zu Hause sind. Und da, wo das nicht der Fall ist, da beten wir, dass Menschen wieder zurück zu dir nach Hause finden. Das ist unser Anliegen. Wir wollen helfen. Wir wollen von dir erzählen, von diesem Zuhause. Wir wollen erzählen, wie wir selber den Weg zu dir zurückgefunden haben. Danke, dass wir von dir angenommen sind, so wie wir das heute auch gehört haben, so wie wir sind. Ja, du veränderst uns, wir verändern uns, aber so wie du uns gemacht hast, so hast du uns einzigartig gemacht und wir sind das Werk deiner Hände. Und deswegen dürfen wir dir danken. Und vor allen Dingen, weil wir bei dir zu Hause angekommen sind, weil du uns die Schuld vergeben hast, weil Vergebung da ist. Danke, Jesus, dass wir hier sein dürfen heute Morgen in diesem Gottesdienst. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Freut mich, dass ihr da seid. Mir macht das sehr viel Spaß, dass wir auch wieder, auch wenn es mit Maske ist, singen dürfen. Die letzten Sonntage, wo man nur hinter der Maske versucht hat, irgendwie zu summen und dann sich zurückgehalten hat, das war doch sehr ungewohnt für mich. Ich freue mich darüber. Ende des Jahres werden wir als Gemeinde, ja, wir kann man jetzt schlecht sagen, aber wird diese Gemeinde 70 Jahre alt. Das ist ja schon ein stolzes Alter. Ne? 70 Jahre Evangeliumshaus. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, wegen Corona das gebührend zu feiern. Aber wir hoffen, dass wir dann unser 75-jähriges Jubiläum dann mit der entsprechenden Größe richtig feiern können. Dann hoffen wir, dass alle Pandemien dann endlich vorbei sind. Und darauf freuen wir uns auch. Manchmal denkt man, wenn irgendetwas so lange da ist und auch so stabil da ist, wie jetzt so eine Gemeinde, dann wird das auch immer so bleiben. Das wird sich nie ändern. Aber ist das wirklich so? In der frühen Kirche, da gab es so gute Anfänge. Da waren die Leute so begeistert und auch trotz Schwierigkeiten haben sie an Jesus geglaubt, haben das Evangelium verbreitet. Und alle Gemeinden, die es früher gab, die wir auch von denen wir so in der Bibel lesen, gibt es heute nicht mehr. Und in all diesen Ländern oder fast alle diese Länder sind heute hauptsächlich islamisch geprägt. Also es bleibt nicht immer alles so, wie es ist. Pastor Wienert hat mir mal erzählt, dass selbst in Indien früher, also vor vielen Jahren, muss auch so bei der frühen Kirche gewesen sein, dass es sehr, sehr viele Christen in Indien gegeben hat. Vielleicht sogar ein Großteil der Menschen waren Christen. Auch davon kann man heute wenig sehen. Christen werden mehr und mehr wieder verfolgt, auch in Indien. Es gibt also keine Garantie dafür, dass das, was heute ist, auch morgen noch genauso bleibt. Das gibt es nicht. Meine Tochter hat mal zu mir gesagt, es gibt ja auf der Welt, ich glaube, so etwa knapp 8 Milliarden Menschen. Und sie hat gesagt, es ist eine komische Vorstellung, in 100 Jahren sind alle diese 8 Milliarden Menschen weg. Die gibt es nicht mehr. Die sind nicht mehr da. Gut, es werden dann wahrscheinlich viel mehr Menschen da sein, aber die Menschen, die jetzt leben, das sind immerhin doch sehr, sehr viele, werden alle in 100 Jahren nicht mehr da sein. Diese Vorstellung ist mal ganz interessant, darüber nachzudenken. Das macht ja was, das verändert ja was, da passiert ja was. Die Welt verändert sich und das ist ja auch gut so, denn früher war bei weitem nicht alles besser. Also ich bin gerade im medizinischen Bereich sehr froh für alle Fortschritte, die wir gemacht haben. Ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn er dann mal zum Zahnarzt geht oder mal Schmerzen hat und dann eine Aspirin nimmt oder irgend sowas in der Richtung, da kann man ja auch mal dankbar für sein. Ich habe gerade gestern wieder irgendeine Serie gesehen, wo dann irgendwelche Gaukler umhergezogen sind oder Heiler, die dann mit der Kneifzange irgendwo dann Zähne gezogen haben. Das war nicht so toll. Ich bin froh, dass ich nicht früher lebe, sondern dass ich jetzt lebe, wo ich lebe. Aber wir haben eine Verantwortung. Und zwar eine Verantwortung gegenüber der nächsten Generation. So, und teilweise sitzt ja die nächste Generation auch schon hier. Ihr dürft trotzdem zuhören. Auch wenn das jetzt vielleicht so klingt, als wenn das eher so für die etwas Älteren ist. Aber ich glaube, das ist für alle wichtig. Ich lese euch einen Text vor aus Richter 2, 10 und 11. Schließlich starb jene ganze ältere Generation. Gemeint ist die Generation von Josua, dem Nachfolger von Mose, einem ganz großen Leiter bei den Israeliten. Die ganze ältere Generation starb schließlich und es wuchs eine neue heran, die Jahwe nicht kannte und seine großen Taten für Israel nicht miterlebt hatte. Da fingen die Israeliten an, den Baalen zu dienen, was Jahwe als sehr böse ansah. Kurze Erklärung, die Baale oder der Baal war so einer der Hauptgottheiten in der damaligen Zeit, gab es in verschiedenen Ausprägungen, es war einfach so eine Art Götzendienst, der im Orient damals stark verbreitet war. Gucken wir uns mal kurz die Geschichte an. Das Volk Israel war jetzt nach langer Wüstenwanderung endlich im gelobten Land angekommen. Da haben sie lange drauf gewartet. Viel für gekämpft, eine ganze Generation ist dabei gestorben und eine neue Generation ist in dieses Land hineingekommen. Jetzt gab es nur ein Problem. Da waren schon andere Leute in dem Land. Das war nicht leer. Und die mussten da jetzt irgendwie rein. Immerhin war es 400 Jahre her, so sagt es zumindest die Bibel, als Jakob aus diesem Land, was jetzt Kanaan war, rausgegangen ist, aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten gegangen ist. Und jetzt kamen die Israeliten oder die Kinder Israels wieder zurück. Und das Problem war nicht so sehr die Menschen, die da waren, sondern das Problem waren die religiösen Kulte, die es da gab. Denn Gott hatte mit Israel etwas Einzigartiges vor, was es sonst unter den Völkern nicht gab. Das Volk Israel war von Gott besonders ausgewählt. Es sollte anders sein. Es sollte nur einem einzigen Gott dienen. Und das war ein herausstechendes Merkmal gegenüber allen anderen Völkern der damaligen Zeit. Das machte man nicht. Es gab eine Vielzahl von Göttern. Und eben die bekanntesten waren Baal oder das weibliche Gegenstück, Astarte. Und diese Kulte, die waren auch sehr anziehend. Denn innerhalb dieser Kulte gab es sehr viele hemmungslose sexuelle Ausschweifungen. Das war so Teil des Kultes und das wirkte auch viele Menschen sehr anziehend. Und nicht nur das, die hatten auch noch viele andere Götter. Und man hatte überhaupt kein Problem damit, wenn jetzt ein anderes Volk da war, die irgendwie erfolgreich waren oder einfach denen es gut ging, dann zu sagen, auch wenn es denen so gut geht, dann nehmen wir den Gott von denen auch noch mit in unser Portfolio mit auf. Weil scheinbar haben die ja einen richtigen Gott an ihrer Seite und das kann ja nicht schaden, den jetzt auch noch anzubeten. Also damit hatten die auch gar kein Problem. Die hatten auch kein Problem, Jahwe dann auch noch anzubeten. Jetzt kommen die Israeliten, die haben einen neuen Gott. Ja, warum denn nicht? Ne? Kann man ja alles machen. Aber Gott hatte mit Israel was ganz anderes vor. Er wollte, dass sie nur ihm dienen, nur diesen einen Gott, diesen einzig wahren Gott. Und er hatte dieses Volk auserwählt als sein Eigentum. Und hat mit diesem Volk einen Vertrag geschlossen. Wir kennen die Geschichte alle am Berg Sinai. Bekannt ist so dieses, man hat sofort das Stichwort die 10 Gebote. Oder man sieht dieses Bild von dem alten Hollywood-Schinken, wo dann, ich weiß gar nicht mehr, wer war es, irgendein Schauspieler, der dann diese Gebote da hält und mit wallendem Haar kommt und die zerschmettert oder so. Also diese Geschichte. Da hat Gott mit Israel einen Vertrag geschlossen. Und der war im Prinzip ganz einfach. Er hat gesagt, ihr glaubt nur an mich. Ich bin euer Gott, ihr folgt mir nach, meinen Geboten, und ich werde euch beschützen. Ich werde mit euch sein und ich werde euch erfolgreich sein lassen. Das war der ganze Vertrag. Also Israel sollte nicht durch kluge politische Allianzen eine Existenz dort haben in Kanaan oder durch sinnvolle, strategisch visionäre Entscheidungen, sondern die Existenz im gelobten Land für Israel sollte einzig auf ihrem Glauben an Gott beruhen. Und zwar nur auf diesem einen Gott. Das war die Grundlage dieses Gottesstaates, der dort entstehen sollte. Das war Gottes Plan. Und daher hat Gott seinem Volk einen Auftrag gegeben. Sie sollten alle fremden Völker aus Israel, aus diesem Land Kanaan, dem zukünftigen Israel, vertreiben. Denn er wusste, wenn die Völker da auch noch leben, dann werden wahrscheinlich die Israeliten über kurz oder lang den Glauben an den einen Gott vergessen. Sie werden den Glauben der anderen Völker übernehmen und ihm untreu werden. So, also, Auftrag war klar, alle Völker sollten raus. Und die einzelnen Stämme Israels, die fingen jetzt auch an, das zu tun. Und fingen auch sehr erfolgreich an, das zu machen. Aber sie haben es alle nicht zu Ende gebracht. Sie haben alle vorher aufgehört. Es blieben immer noch viele einzelne Volksstämme in Kanaan wohnen. Man darf das sich jetzt nicht so vorstellen, dass die Kanaaniter so eine homogene Masse waren, ein großes Volk mit einem König. Das waren sehr viele unterschiedliche Stadtstaaten und Gruppierungen, die sich überall angesiedelt hatten. Und manche, die wurden dann von den Israeliten besiegt. Und dann waren die Israeliten, sind ein bisschen weitergezogen, um die nächste Stadt zu erobern. Dann haben sie ihre alte Stadt wieder zurückerobert. Und bei manchen haben die Israeliten einfach gesagt, ach komm, jetzt habe keine Lust mehr, gegen die zu kämpfen. Wir werden den Frondienste auferlegen, also die müssen so eine Art Steuer zahlen für uns und gut ist die Laube. Das war dann das Ergebnis. Und eigentlich kann man das doch auch ganz gut verstehen, oder? Es ist doch viel, viel schöner, wenn die verschiedenen Völker friedlich miteinander, nebeneinander leben können. Man trifft Verträge, man macht Absprachen, so machen das zivilisierte Nationen doch. Das wäre doch, ist doch irgendwie sinnvoll und klug. Und manche Menschen meinen auch tatsächlich, auch für uns heute, das wäre ein Argument gegen multikulturelle Vielfalt. Da steht es doch geschrieben, jedes Volk sollte ein einziges Land haben, in seinen Grenzen, keine anderen Völker, Ausländer raus. Aber da verwechseln diese Leute etwas. Erstens gab es in Israel schon damals Gesetze, wie mit Fremden umgegangen werden sollte, nämlich zuvorkommend und gastfreundlich. Das war damals schon Gesetz. Und das Zweite ist, wir als Christen haben heute einen ganz anderen Auftrag. Wir haben nicht den Auftrag, uns zu separieren und möglichst für uns zu leben, damit wir unseren Glauben bewahren können, sondern Jesus hat uns gesendet mitten in die Welt, in die verschiedenen Völker, als Salz und als Licht für diese Welt. Ich lese euch das mal vor in Markus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als dass es auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch auch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir können also dieses geschichtliche Ereignis jetzt nicht einfach so auf uns übertragen. Das geht nicht. Es ist aber wichtig für uns zu wissen, warum Gott diesen Befehl gegeben hat. Weil er wusste, wenn sich Israel auf seine eigene Weisheit verlässt und nur noch halbe Sache macht mit ihrem Glauben an den einzig wahren Gott, werden sie diesen einzig wahren Gott im Laufe der Zeit vergessen. Und genau so kam es. Allerdings erst unter der nächsten Generation. Und das ist ein bemerkenswerter Punkt. Diese Generation hat halbe Sache mit Gott gemacht, aber es sah gar nicht so schlimm aus. Das sah eigentlich ganz in Ordnung aus. Sie waren ja jetzt überall im Land. Sie hatten den Auftrag Gottes nur nicht ganz zu Ende geführt. Sie haben da irgendwo so halb gut angefangen, aber dann irgendwann aufgehört. Aber so die Auswirkungen, die merkte man noch nicht so. Sie haben immer noch an Gott geglaubt, sie haben immer noch Gott gedient. Und das ist der Punkt. Eigentlich kennen wir doch Josua als den großen Helden. Hallo, das ist der Nachfolger von Mose. Mose ist der Standardleiter für alle Managementbücher oder christliche Leiterbücher, die schreiben, die haben immer Mose als Vorbild, wie er das gemacht hat. Und dann kam Josua hinterher. Auch der hat viel erlebt. Er ist zwar nicht durch Schilfmeer gegangen, wie das bei Mose war, aber die sind immer durch den Jordan gegangen mit dem ganzen Volk. Die haben Jericho erobert, ganz spektakulär, 7 Tage immer wieder um die Stadt gezogen und dann am letzten Tag 7 Mal und dann fielen die Mauern bei dem Getöse der Trompeten ein und sie haben das Land erobert. Das ist doch eine Generation von Helden, von Vorbildern. Aber wie kam es dann, dass die nächste Generation nichts mehr von Gott wusste? Wie kann das denn sein? Waren diese großen Helden vielleicht doch nicht so heldenhaft? Gott hat keine Enkelkinder. Den Satz kennen vielleicht manche von uns. Jeder muss sich selber für Gott entscheiden. Man kann den Glauben an Gott nicht vererben. Ja, weil deine Eltern gläubig waren, bist du auch Christ. Das geht so nicht. Du musst dich persönlich entscheiden. Und ich denke damals, die Israeliten, diese wahnsinnsheldenhafte Generation, die war jetzt nicht böse, die war nicht schlecht. die haben ihren Glauben ja auch irgendwie weiter gelebt. Die haben auch weiter gebetet, die Opfergaben gegeben, die Pflicht waren. Aber sie hatten eben nur halbe Sache mit Gott gemacht. Sie haben einen Auftrag, den sie von ihnen hatten, nicht zu Ende geführt. Als die ersten Schwierigkeiten begonnen hatten, haben sie aufgehört. Und dann fingen sie an, Kompromisse einzugehen. Und wer anfängt, in seinem Glaubensleben Kompromisse zu machen, der ist dann tatsächlich nur noch halb dabei. Unter Umständen erweckt er den Anschein eines frommen Lebens. Der Glaube wird noch irgendwie aufrechterhalten und Gott alleine muss das mal beurteilen, wie das zu bewerten ist. Das steht mir gar nicht zu. Aber der Glaube wird mehr und mehr zu einer Tradition. Und Tradition hat mit Sicherheit nicht die gleiche Kraft wie gelebter Glaube, wie eine persönliche Überzeugung. Da fehlt eigentlich das Entscheidende am Glauben. Und das merkt die nächste Generation. Die spüren das ganz automatisch. Wenn die Generation keinen echten, kompromisslosen Glauben vorgelebt bekommt, dann lernen sie Gott nicht wirklich kennen, nicht in seiner Einzigartigkeit. Wir haben Verantwortung für die nächste Generation. Und das geht eben nicht darum, dass wir gut dastehen, dass unsere Gottesdienste gut laufen, dass wir uns irgendwie halbwegs christlich verhalten und ja, wir so ein bisschen vielleicht wie die Helden gesehen werden, wie wir vielleicht die Generation von Josua sehen könnten. Josua war ein charismatischer Leiter und unter seiner Leitung, da blieb das Volk dran am Glauben. Und es gibt auch gute, engagierte, charismatische Leiter von Gemeinden oder Mitarbeiter. Und die können so einen Gemeindebetrieb auch irgendwie am Laufen halten. Die ziehen die Leute mit. Ja, und die sind auch begeistert irgendwie. Und das sieht alles gut aus. Aber was wirklich in den Herzen ist, wie die Leute wirklich mitarbeiten, dafür sind nicht einzelne Leiter verantwortlich, sondern wir alle. Da sind wir alle gefragt. Überspielen wir unseren Glauben nur? Haben wir uns eingerichtet mit Kompromissen und Scheinheiligkeit? Das Wort scheinheilig ist ja immer sehr, sehr negativ und es ist ja auch ein negatives Wort. Aber wir müssen uns mal ernsthaft überlegen, ob es nicht manchmal sogar auf uns zutrifft. Wir tun halt Dinge, weil man sie so tut, weil das halt so richtig ist. Wir gehen halt in Gottesdienst und wir machen gewisse Dinge, weil wir das so gewohnt sind. Aber ist da noch der Inhalt drin? So, jetzt muss ich ein Vorurteil ausräumen. Manche Leute verstehen kompromisslos falsch. Kompromisslos bedeutet ja nicht, dass man stur und starrsinnig ist oder auf seiner Meinung beharrt und die mit Gewalt durchsetzen will. Wenn man mal so ein bisschen googelt oder nachguckt, auch bei YouTube, ich habe dann geguckt, ob ich irgendwelche Bilder finde zu Kompromisslosigkeit und so, da findet man eher so ein bisschen extremistische Bilder. Meistens so Menschen, die irgendwie unbelehrbar sind, die ihre Meinung haben und die auch durchziehen wollen. Mit manchmal, wenn es sein muss, auch mit Gewalt. Aber wir alle sind doch Lernende. Keiner von uns hat die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Wir lernen dazu, wir sollen ja lernen, wir sollen wachsen im Glauben. Und wenn wir wachsen im Glauben, heißt das, dass wir Dinge lernen, die wir vorher nicht wussten oder die wir falsch wussten. Das heißt, wir dürfen auch gerne dazu lernen, wir dürfen auch gerne mal unsere Meinung korrigieren, wenn wir merken, wir lagen in der Vergangenheit doch falsch. Soll ja vorkommen. Und man darf dazu lernen. Und ein zweites, nicht alle Kompromisse sind falsch oder schlecht. In einer Gesellschaft muss man Kompromisse machen und in einer Gemeinde muss man auch Kompromisse machen, sonst kann man gar nicht miteinander leben. Das Gegenteil wäre nämlich Egoismus. Jeder tut, was er für richtig hält. Aber wir müssen auch aufeinander Rücksicht nehmen und das heißt dann automatisch, man muss dann auch Kompromisse eingehen. Ich habe mal einen Satz gelesen, ein gutes Gespräch ist ein Kompromiss aus Reden und Zuhören. Also Kompromisse sind nicht per se falsch. Aber kompromisslos Gott nachzufolgen, das bedeutet, ich glaube an Gott von ganzem Herzen und ich tue das, was er sagt. Es gibt so ein Kinderlied, was wir in der Kinderkirche gesungen haben. Ich stehe fest auf dem Fels, auf Gottes Wort. Ich will das tun, was er sagt, was sein Wort sagt. Auf sein Wort kann ich sicher bauen, ohne sein Wort werde ich umgehauen. Ich liebe Gott und ich will das tun, was er sagt. Ich habe eine Beziehung zu Gott. Mein Glaube ist lebendig. Gott bedeutet mir etwas. Ja, da sind wir alle nicht perfekt, das weiß ich. Und ich selber auch nicht. Aber wenn wir wenigstens auf dem Weg sind, wenn das unser Ziel ist, wenn wir dahin wollen, dann ist es schon mal eine gute Sache. Wir werden alle unsere Fehler machen. Ich bin überzeugt, dass wir die nächste Generation nicht so sehr durch das überzeugen, was wir sagen, sondern durch die Art, wie wir leben. Und ich habe dann doch ein Vorbild gefunden, ein Bild im Internet für ein kompromissloses Leben, und das ist dieser Mann hier. Daniel in der Löwengrube. Das lernen viele schon im Kindergottesdienst, diese Geschichte. Es gab zu der Zeit ein kurzzeitiges Gebot, es sollte nur der König angebetet werden. Aber Daniel hatte die Gewohnheit, dreimal am Tag vor seinem Fenster zu Gott im Herrn zu beten. Er hat jetzt nicht gesagt, wie, das ist jetzt nicht erlaubt, man soll den König anbeten, dann tue ich es erst recht. Er war nicht provokativ. Das war einfach nur seine Gewohnheit, das war sein Glaube. Und sein Glaube wurde ihm noch nicht mehr verboten, den durfte er ja weiterhaben. Aber er sollte halt nicht beten. Aber Daniel hat das trotzdem getan. Und das Ergebnis war, er landete bei den Löwen. Das war die Bestrafung. Aber Gott war bei ihm und die Löwen haben ihm nichts angetan. Er hätte das ja auch irgendwie ein bisschen geschickter machen können, oder? Man muss ja nicht unbedingt vom Fenster beten. Man kann ja auch, steht ja im Neuen Testament auch drin, das gab es damals noch nicht, man kann ja auch in seine Kammer gehen, so für sich zurückgezogen. Oder er hätte ja auch so tun können, als ob er den König irgendwie, ja, anbetet, oder er hätte ja nicht so von Herzen dabei sein müssen. Hätte Gott doch bestimmt verstanden, oder? Daniel war da echt kompromisslos. Er hat seinen Glauben durchgezogen. Manche Leute meinen, wenn man in der Gemeinde die Corona-Regeln befolgt, das wäre ein fauler Kompromiss. Wir müssten doch kompromisslos sein und weiter Gottesdienste feiern, wie wir das immer schon gemacht haben. Jetzt muss ich mal eins dazu sagen. Eigentlich haben wir durch unsere Livestreams sind wir öffentlicher geworden, als wir es jemals vorher waren. Wir sind noch mehr aus unseren Räumen rausgegangen, als es vorher der Fall war. Und aufeinander Rücksicht zu nehmen, ist kein fauler Kompromiss. Sich umeinander zu kümmern und aufeinander zu achten. Wir haben Verantwortung für die nächste Generation. Die nächste Generation braucht Vorbilder. Sie braucht Helden, denen sie nacheifern können. Wir müssen unseren Glauben so leben, dass Leute aus der nächsten Generation sagen, so wie der, so will ich auch sein. Das will ich auch tun. Das will ich auch mal von mir sagen können. So möchte ich auch leben. Das ist ein Vorbild für mich. Ich mache es mal ein bisschen überspitzt. Versteht das richtig? Bist du ein Idol für Jugendliche? Oder noch überspitzter, wenn es ein Poster von dir gäbe, würde das an der Wand der Teenager hängen? Es geht mal einfach so zum Nachdenken. Das heißt ja nicht, dass wir alles tun müssen, was Jugendliche gut finden. Aber sind wir uns dessen bewusst, dass Jugendliche uns brauchen? Und leben wir und benehmen wir uns entsprechend? Oder geht es hauptsächlich um uns? Um unseren Glauben, um unseren Gottesdienst, um unser Umfeld, um unsere Generation, um unsere Altersstufe. Und das bezieht sich nicht nur auf den Glauben an Jesus, sondern auf alles. Jesus hat ja nicht nur gesagt, was wir glauben dürfen, sondern hat auch gesagt, wie wir leben sollen. Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wie verhalten wir uns sozial? Wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, diese Umwelt, diese Welt zu bebauen und zu bewahren, dann gehört das auch dazu. Da mag es unterschiedliche Ansätze geben, wie das zu tun ist. Kann ja sein. Aber das gehört auch zu einem Leben mit Jesus dazu. Wie gehe ich mit Menschen um, die anders glauben oder die gar nicht glauben? Wie gehe ich damit um? Wie spreche ich mit solchen Menschen? Da brauchen andere Vorbilder. Bin ich ein Vorbild im Umgang mit schwachen Menschen, mit Kranken, mit Sozialschwachen, mit Fremden? All das ist Ausdruck meines Glaubenslebens. Das, was ich glaube, drückt sich aus in dem, wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalte. Und ist das immer so vorbildhaft? Können Jugendliche sagen, so will ich sein, so wie der? Jetzt könnte man natürlich sagen, wir machen so ein System hier in der Gemeinde ganz gewaltsam. Jeder Jugendliche kriegt einen erwachsenen Mentor, ob er will oder nicht. Das wird so nicht funktionieren. Denn für Mentoring, für Coaching, für eine Beziehung, da braucht es Vertrauen. Vertrauen muss wachsen. Haben wir überhaupt den Wunsch, dass Jugendliche zu uns Vertrauen bekommen? Dass Jugendliche uns vielleicht sogar ansprechen würden? Oder gerne sich von uns beraten lassen? Ist die Beziehung, ist die Ebene überhaupt da? Wie lebst du? Wie verhältst du dich? Wie gehst du mit anderen Menschen um? Machst du ganze Sache mit Jesus? Und das bezieht sich auf viele Bereiche. Da könnt ihr jetzt mal nachdenken. Es ist das Geld, Umgang mit dem Geld. Oder hat Gott dir mal was gesagt und du bist da weit von abgekommen von diesem Weg? Da war mal was in deinem Leben, aber irgendwie hast du dich arrangiert. Und das ist so ein bisschen verschüttet gegangen. Lebe so, dass sich Jugendliche dich als Mentor aussuchen. Nicht, dass du dich als Mentor aufdrängst, sondern lebe so, dass Jugendliche zu dir kommen und sagen, ich will, dass du mein Mentor bist. Das wäre doch mal eine Herausforderung für uns als ältere Generation. Jemand hat mal gesagt, du musst nicht immer ungefragt über deinen Glauben reden, aber du musst so leben, dass du gefragt wirst. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Weil wir eine Verantwortung für die nächste Generation haben, dürfen wir keine halben Sachen machen mit Gott. Das mag jetzt uns noch nicht auf die Füße fallen, aber es hat Auswirkungen auf die Generation nach uns. Und dafür sind wir auch verantwortlich, dafür wird uns Gott auch einmal zur Rechenschaft ziehen. Auch wenn das alles jetzt noch so gut aussieht und rosig aussieht. Aber wie leben wir, wie transportieren wir unseren Glauben weiter? Wir können ihn eben nicht vererben oder irgendwie bescheinigen, so du hast jetzt deinen Kurs geschafft hier, Glaubensgrundkurs oder Bibelkurs, du wirst jetzt in der Gemeinde gesegnet, eingesegnet oder irgendwas. Sie müssen sich selbst entscheiden und dafür brauchen Jugendliche Vorbilder. Vorbilder, die ganze Sache machen mit Jesus, die ein Vorbild sind, wie man in unserer heutigen Zeit kompromisslos seinen Glauben leben kann. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist ja für uns Erwachsene auch nicht einfach oder für die Älteren. Das muss man auch immer wieder neu definieren, immer wieder neu herausfinden. Ja, wie gehe ich jetzt damit um und was ist denn jetzt? Wir haben viele Herausforderungen unserer Zeit, keine Frage. Aber wer, wenn nicht die ältere Generation, kann das der jüngeren Generation weitergeben, wie man als Christ richtig lebt? Und wenn ihr das tut, wenn wir das gemeinsam tun, dann wirkt das auch überzeugend. Dann ist das auch schön, dann wirkt das attraktiv und anziehend, obwohl es anstrengend ist, obwohl es nicht unbedingt der einfachste Weg ist. Ich habe gerade gesagt, diese Bale anzubeten, die Astarte anzubeten, das hatte viel Angenehmes. Das hatte viel, was so der menschlichen Natur entgegenkam, von ausschweifendem Leben und sowas alles. Bei Gott ist das ein bisschen anders. Ja, das mag anstrengender sein, aber es ist bei weitem nicht schlechter. Das ist ein richtig gutes Leben. Die Frage ist nur, ob unsere junge Generation an uns dieses gute Leben sieht, dieses gute Leben sieht, andersrum, oder eben nicht. Herr Jesus, du kennst uns und du weißt auch, dass wir alle nicht perfekt sind. Aber ich möchte dich um eins bitten, dass du uns zeigst, wo wir in unserem Leben vielleicht nur halbe Sache mit dir gemacht haben. Vielleicht gibt es in unserem Leben einen Punkt, wo wir dich rausgedrängt haben, wo wir nicht so leben, wie du es gerne möchtest. Und dadurch sind wir kein Vorbild. Und wir haben Verantwortung, was für ein Vorbild wir abgeben. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt so durch unsere Gedanken gehst, durch unsere Herzen gehst, dass du uns vielleicht das ein oder andere zeigst, wo es Veränderung braucht in unserem Leben, wo es vielleicht auch eine andere Einstellung braucht. Hat auch eine andere Einstellung zur nächsten Generation. Jesus, ich wünsche mir und ich bete, dass wir eine Gemeinde werden voller Vorbilder, voller Glaubenshelden, voller Menschen, wo andere Jüngere sagen, so will ich sein, dem möchte ich nachfolgen. Und Jesus, da brauchen wir deine Hilfe. Das geht nicht darum, dass wir alles richtig machen. Vielleicht müssen wir sogar Vorbild darin sein, wie wir mit unseren eigenen Fehlern umgehen. Aber Jesus, ich möchte ein Vorbild sein. Ich möchte auch die nächste Generation gut prägen, indem, dass ich dir ganz nachfolge. Ich möchte dich um Vergebung bitten, wo ich nachlässig geworden bin, wo ich vielleicht manche Dinge nicht so gemacht habe, wie es sich gehört oder wie es sein sollte, wo mein Glaube so ein bisschen flach geworden ist, möchte ich bitten, dass du uns begegnest als Gemeinde, dass du uns zusammenschweißt, nicht so zusammenschweißt, dass kein anderer von außen mehr dazukommen kann, sondern dass wir eine Einheit sind, die auch nach außen hin offen ist für andere Menschen, wo Junge von den Alten lernen können, wo sie wirklich profitieren können und ein reiches Leben bekommen. Jesus, ich bete, dass du uns segnest als Gemeinde. Ich glaube, da sind wir noch auf dem Weg. Da gibt es noch was zu lernen. Aber wenn wir auf dem Weg sind, dann gehst du mit uns und dann hilfst du uns. Begleite du uns auf diesem Weg, Jesus. Gemeinsam, dass wir als Gemeinde wachsen können. Jung, alt, alle Generationen. Und dass wir die Generationen in unserer Stadt erreichen. Das ist unser Auftrag, dein Evangelium weiterzugeben, Menschen zu Jüngern zu machen. Und das wollen wir tun.